Ja, liebe Gemeinde, zur Predigt wünsche ich euch den Segen Gottes und dass wir uns alle vom Heiligen Geist beeindrucken lassen. Mein Predigttext steht in Richter Kapitel 11 und 12. Es geht hier um Jephtha. Ich weiß nicht, wer diese Geschichte kennt, aber sie ist sehr nützlich zu lesen. Seine Geschichte hat mich persönlich sehr angesprochen, in Bezug auf die Gefahr geistlicher Unwissenheit. Nach der Vertreibung aus dem Hause seines Vaters wandte sich Jephtha in seiner Verzweiflung nach Norden und zog in die Nähe der Grenze zu Tob. Dort lebten die Israeliten und ihre Feinde in ständigen Kämpfen, und Jephtha wurde dort zu einem hebräischen Robin Hood, der als Führer einer Bande von Ausgestoßenen die Rolle einer inoffiziellen Polizeitruppe übernahm. Gegen Bezahlung beschützte er die Israeliten gegen die Übergriffe der Kanaaniter. Auch in diesem Punkt können wir eine interessante Parallele zu David feststellen. Denn David tat genau das, als er vor Saul auf der Flucht war. Erstens, er erwarb sich eine unschätzbare Erfahrung in der Kriegsführung und Gott könnte später darauf zurückgreifen. Gott ist nicht auf unsere Begabungen und Fähigkeiten angewiesen, aber er ignoriert sie auch nicht. Gott verschwendet niemals eine Gabe im Leben seines Kindes. Auch das Wissen und die Erfahrung, die wir vor unserer Bekehrung erwarben, macht Gott sich in geeigneter Weise zunutze. Gott, der nach unserer Bekehrung unser Leben bestimmt hat, er hat die gleiche Macht auch schon vorher gehabt, ohne dass wir das wissen und anerkennen. Und zweitens, Jephtha lernte Menschenführung. Es war bestimmt keine leichte Aufgabe, die Gruppe von Wegelagerern in eine schlagkräftige Truppe zu verwandeln. Jephtha schaffte es, die Erfahrung, die er dabei sammelte, war ihm auch in Zukunft nützlich. Und drittens, Jephtha lernte Gott kennen. Er war ein Mann voller Widersprüche. Er wusste von Gott, kannte ihn aber nur bruchstückhaft, was bei seiner Herkunft nicht verwunderlich ist. Dennoch gebrauchte er den persönlichen Namen des Herrn mehr als irgendein anderer im Buch der Richter. Er kannte den bündnistreuen Gott Israels und trotz seiner geistlichen Unreife lebte er hingebungsvoll dem Herrn. Jephthas Wissen war vielleicht oberflächlich, aber echt. Ein russischer Christ wurde einmal gefragt: Bruder, wie hast du das geschafft, 32 Jahre in einem Arbeitslager zu überleben und deinen Glauben zu bewahren? Die unerwartete Antwort war: Bruder, sogar die Wüste sieht aus wie ein blühender Garten, wenn man Gemeinschaft mit dem Herrn hat. Vielleicht hatte Jephtha eine ähnliche Erfahrung. Vater und Mutter hatten ihn verstoßen, doch er hatte den Herrn. Er wusste, dass der Herr ihn angenommen hatte, während ihn seine engsten Angehörigen ablehnten. Diese Zurückweisung trieb ihn zu Gott und machte ihn zu dem Mann, den Gott gebrauchen konnte. Vom Verachteten zum Führer. Richter 11, 4 bis 11. Und es geschah nach einiger Zeit, da stritten die Kinder Ammon mit Israel. Und es geschah, als die Kinder Ammon mit Israel stritten, da gingen die Ältesten von Gilead hin, um Jephtha aus dem Lande Tob zu holen. Und sie sprachen zu Jephtha: Komm und sei unser Anführer, dass wir gegen die Kinder Ammon streiten. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Seid ihr es nicht, die mich gehasst und mich aus dem Hause meines Vaters vertrieben haben? Und warum kommt ihr jetzt zu mir, da ihr in Bedrängnis seid? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Darum sind wir jetzt zu dir zurückgekehrt, dass du mit uns ziehst und gegen die Kinder Ammon streitest. Und du sollst uns zum Haupte sein, allen Bewohnern Gileads. Und Jephtha sprach zu den Ältesten von Gilead: Wenn ihr mich zurückholet, um gegen die Ammoniter zu streiten, und der Herr sie vor mir dahin gibt, werde ich dann wirklich euer Anführer sein? Und die Ältesten von Gilead sprachen zu Jephtha: Der Herr sei Zeuge zwischen uns, wenn wir nicht so tun, wie du geredet hast. Da ging Jephtha mit den Ältesten von Gilead, und das Volk setzte ihn zum Anführer über sich. Und Jephtha redete alle seine Worte vor dem Herrn zu Mizpa. Es muss eine großartige Erfahrung für Jephtha gewesen sein, als die Ältesten von Gilead kamen, um ihn zum Führer zu machen. Er hatte sich nicht um diese Position beworben und nicht einmal im Traum daran gedacht, und doch, als Gott seine Zeit gekommen sah, öffnete sich ein Weg und Jephtha wurde Haupt und Anführer von Gilead. Es ist meine Verantwortung als Christ, dort meine Pflicht zu tun, wo Gott mich hingestellt hat. Es ist Gottes Verantwortung, Türen zu öffnen und mir Gelegenheiten zu zeigen. Ein bereitwilliges Herz wird immer viele Aufgaben finden. Das durfte auch Jephtha erfahren. Vers 11 zeigt uns, dass er sein Leben bewusst in die Gegenwart Gottes stellte. Und Jephtha redete alle seine Worte vor dem Herrn zu Mizpa. Er besprach sich also immer mit Gott. Das konnte aber nur geschehen, weil er bereit gewesen war, Gott die Entscheidungen in seinem Leben zu überlassen. Überlassen auch wir willig dem Herrn unsere Gegenwart, und er wird auch unsere Zukunft in seine Hände nehmen. Wir wollen der Welt Jesus Christus verkündigen, dass er der Sohn Gottes ist und seine Erlösung allen Menschen heil bringt. Unser persönliches Zeugnis kann nur eine Ergänzung sein, doch unsere eigentliche Waffe, mit der wir Satan entgegentreten, ist Gottes heilige Wahrheit in seinem Wort, und die muss ich kennen. Wir sehen in dem Sieg, den Gott über Ammon gab, den Abschluss der Entwicklung des Ausgestoßenen zum Glaubenshelden. In Vers 28 lesen wir, dass der König von Ammon nicht auf Jephtha hören wollte. Deshalb war die Zeit zum Handeln gekommen. Jephtha begann den Angriff in der Kraft des Heiligen Geistes. Bei all seiner Kriegserfahrung war es doch letztlich Gott, der den Sieg schenkte. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha, Vers 29, und der Herr gab sie in seine Hand, Vers 32. Doch auch er musste durch Gottes Geist umgeformt werden, um brauchbar zu sein. Was immer unsere Stärken und Schwächen sein mögen, das Geheimnis unserer Brauchbarkeit liegt in der Bereitwilligkeit, uns Gott zur Verfügung zu stellen. Gottes Gnade hatte Jephtha aus dem Abschaum Israels herausgeholt und zu einem Befreier seines Volkes gemacht. Was hätten wir an diesem unehelichen Gewalttäter Gutes gesehen? Gott will uns an solchen Unwahrscheinlichkeiten zeigen, dass kein Mensch zu gering ist, zu seiner Verherrlichung beizutragen, wenn wir ihm nur vertrauen. Unwissenheit kann äußerst gefährlich sein und tragische Folgen haben. Und das gilt ganz besonders für geistliche Unwissenheit. Wie viel Schaden ist schon angerichtet worden, nur weil Menschen nicht den Charakter verstanden, wie er in der Schrift offenbart wird. Wer sich vor Gott verschließt, stolpert blind und ohne Orientierung durchs Leben. In Richter Kapitel 11 und 12 lesen wir einen solchen Bericht der Folgen geistlicher Unwissenheit. Was das Studium noch aufrüttelnder macht, ist die Tatsache, dass diese Unwissenheit bei einem Mann gefunden wird, der mit großem Eifer für Gott wirkte. Natürlich war Jephtha nicht der einzige Unwissende im Alten Testament, aber gerade in seinem Leben waren die Folgen seiner Unwissenheit so tragisch, dass sie sogar uns sich schmerzhaft einprägen. Daniel sagte einst, das Volk, welches Gott kennt, wird sich stark erweisen und handeln. Daniel 11, 32. Solange Jephthas Kampfeswille und seine Hingabe an den Herrn von Gottes Willen gezügelt wurden, war er das richtige Werkzeug zur Vernichtung der Ammoniter. Doch in dem Moment, in dem Jephthas Eifer größer wurde als sein Verständnis, wurden seine Tugenden zu Werkzeugen des Schreckens und der Zerstörung und richteten sich nicht mehr gegen den erklärten Feind Israels, sondern gegen seine eigene Tochter und gegen sein Volk. Lasst es für uns eine wichtige Lektion sein, dass wir aus Jephthas Fehlern bereit sind zu lernen. Richter 11, 29 bis 40. Da kam der Geist des Herrn über Jephtha, und er zog durch Gilead, und von Mizpa in Gilead zog er gegen die Kinder Ammon. Und Jephtha gelobte dem Herrn ein Gelübde und sprach: Wenn du die Kinder Ammon wirklich in meine Hand gibst, so soll das, was zur Tür meines Hauses herausgeht, mir entgegen, wenn ich in Frieden von den Kindern Ammon zurückkehre. Es soll dem Herrn gehören, und ich werde es als Brandopfer opfern. Und so zog Jephtha gegen die Kinder Ammon, um wieder sie zu streiten. Und der Herr gab sie in seine Hand. Und als Jephtha nach Mizpa, nach seinem Hause kam, da trat seine Tochter heraus ihm entgegen. Und sie war die einzige. Außer ihr hatte er weder Sohn noch Tochter. Und es geschah, als er sie sah, da zerriss er seine Kleider und sprach: Ach, meine Tochter, tief beugst du mich nieder. Und du bist unter denen, die mich in Trübsal bringen. Denn ich habe meinen Mund gegen den Herrn aufgetan und kann nicht zurücktreten. Und sie sprach zu ihm: Mein Vater, hast du deinen Mund gegen den Herrn aufgetan, so tue mir, wie es aus deinem Munde hervorgegangen ist. Nachdem der Herr dir Rache verschafft hat, hat an deinen Feinden, den Kindern Ammon. Und sie sprach zu ihrem Vater: Es geschehe mir diese Sache. Lass aber 2 Monate von mir ab, dass ich hingehe auf die Berge und meine Jungfrauschaft beweine und mit meinen Freundinnen. Und es geschah am Ende von 2 Monaten, da kehrte sie zu ihrem Vater zurück. Und er tat an ihr das Gelübde, das er gelobt hatte. Sie hatte aber keinen Mann erkannt. Im ersten Teil des Kapitels lasen wir, wie Gott das Volk zu Jephtha führte, um ihn zu ihrem Führer gegen die Ammoniter zu machen. Doch bevor der Kampf begann, versuchte Jephtha, einen Handel mit Gott abzuschließen, indem er ein Gelübde ablegte. Es ist wichtig, genau zu verstehen, was Jephtha glaubte. Gott, wenn wir nicht gewinnen, werden wir für immer versklavt sein. Deshalb will ich mit dir einen Handel abschließen. Wenn du mir den Sieg gibst, werde ich dir die erste Person als Brandopfer darbringen, die aus meinem Hause kommt, um mich zu begrüßen. Das war ein furchtbares Gelübde, das im Gegensatz zur Aussage der Bibel steht. Aber bevor wir uns darüber Gedanken machen, warum Jephtha ein solches Versprechen machte, wollen wir versuchen, das zu verstehen, was das Alte Testament über Gelübde sagt. Mose gab dazu in 5. Mose 23, 21 bis 23 folgende Anweisung: Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht zögern, es zu bezahlen. Denn der Herr, dein Gott, wird es sicher von dir fordern. Und es wird Sünde an dir sein. Wenn du es aber unterlässt, zu glauben, so wird keine Sünde an dir sein. Was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und tun, so wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt hast, was du mit deinem Munde geredet hast. Ich denke, ein kleiner Exkurs, ich denke, wir kennen alle die Begebenheit von Ananias und Sapphira in Apostelgeschichte 5. Hier habe ich ein Zitat gefunden aus dem Schatzkammer der Zeugnisse, Band 1. Der kurze, aber schreckliche Bericht von Ananias und Sapphira ist von dem Geist Gottes geleiteten Schreiber zum Nutzen aller aufgezeichnet, die sich Christi Nachfolger nennen. Für alle gewinnbringend sein, die Eigenart dieses bösen Ärgernisses, um dessen Willen diese Schuldigern zum abschreckenden Beispiel wurden, sorgfältig zu bedenken. Dieser eine bemerkenswerte Beweis von Gottes vergeltender Gerechtigkeit ist furchtbar und sollte alle Menschen dazu führen, sich vor einer Wiederholung von Sünden, die eine solche Bestrafung mit sich brachten, zu scheuen und zu fürchten. Selbstsucht hieß die große Sünde, welche die charakterliche Entwicklung dieses Paares in eine falsche Richtung drängte. Während sie sich unter den unmittelbaren Wirken des Geistes Gottes befanden, verpflichteten sie sich, dem Herrn bestimmte Grundstücke zu geben. Als sie aber nicht mehr unter diesem himmlischen Einfluss standen, war die Wirkung weniger stark. Sie befragten sich selbst darüber und traten von der Erfüllung des gegebenen Versprechens zurück. Sie meinten, übereilt gehandelt zu haben und wollten die Angelegenheit noch einmal überdenken. Auf diese Weise öffnete sich für Satan eine Tür. Er trat sofort ein und bemächtigte sich ihrer Gedanken. Dieser Fall sollte eine Warnung sein, sich der ersten Annäherung Satans zu erwehren. Um die junge Gemeinde vor Verderbnis zu bewahren, war ein besonderes Beispiel notwendig, denn ihre Gliederzahl wuchs sehr schnell an. So wurde allen, die sich in jener Zeit zu Christus bekannten, und allen, die späterhin seinem Namen bekennen sollten, eine Warnung zuteil, dass Gott eine gewissenhafte Erfüllung von Gelübden fordert. Aber trotz dieser außergewöhnlichen Bestrafung des Betruges und der Lüge und diese Sünden in der christlichen Kirche oft wiederholt worden sind, auch in unseren Tagen sind sie weit verbreitet. Im Geist wurde mir gezeigt, dass Gott dieses Beispiel als Warnung für alle gesetzt hat, die versucht werden könnten, in ähnlicher Weise zu handeln. Selbstsucht und Betrug werden tagtäglich in der Gemeinde geübt. Gott wird das vorenthalten, was er beansprucht. Auf diese Weise beraubt man ihn und begibt sich in Widerspruch zu seinen Anordnungen. Das Licht und die Erkenntnis der Wahrheit im ganzen Land auszubreiten. Es war ein freiwilliges Gelübde, das der Jephtha gab. Doch einmal ausgesprochen, war man unlösbar daran gebunden. Deshalb warnt Gott davor, leichtfertig Gelübde oder Versprechen auszusprechen. In Sprüche 20, Vers 25 lesen wir: Ein Fallstrick des Menschen ist es, vorschnell zu sprechen und nach dem Geloben zu überlegen. Und in Prediger 5, 4 bis 5: Wenn du Gott ein Gelübde tust, so säume nicht, es zu bezahlen, denn er hat kein Gefallen an dem Toren. Was du gelobst, das bezahle. Besser, dass du nicht gelobst, als dass du gelobst und nicht bezahlst. Nun bleibt uns immer noch die Frage, warum Jephtha dem Herrn ein Menschenopfer gelobte, obwohl die Bibel es eindeutig verbietet. Nur ein Beispiel aus 5. Mose 12, Vers 31. Es gibt noch viele andere. Dort steht: So sollst du dem Herrn, deinem Gott, nicht dienen, denn sie haben ihren Göttern alles getan, was dem Herrn ein Greuel ist und was er hasst. Denn sie haben ihren Göttern, sogar ihre Söhne und Töchter, mit Feuer verbrannt. Doch erinnern wir uns an diese Zeit, in der er lebte. Es herrschte allgemeiner Abfall von Gott und jeder tat, was er für richtig hielt. Und es gab das schreckliche Vorbild dieser heidnischen Religionen. Jahre später, selbst nachdem Samuel lange in Israel gewirkt hatte, war Saul bereit, seinen Sohn Jonathan zu töten, wegen eines unüberlegten Gelübdes, das er abgelegt hatte. Das finden wir in 1. Samuel 14, 24 bis 39. Der eigentliche Fehler in Jephthas Leben war nicht einmal sein Mangel an Ernsthaftigkeit. Sein Gelübde kam von Herzen, aus tiefem Eifer für Gott. Trotzdem ging er einen gänzlich falschen Weg. Wir brauchen nicht nur einen ernsten Glauben, unser Glaube muss ernst und verständig sein. Jephthas Eifer war deshalb so naiv, weil er Gott falsch sah, denn er glaubte, dass man Gott bestechen könne. Jephtha glaubte, er könne Gottes Hilfe auf Kosten eines menschlichen Lebens erkaufen. Er hätte auf Gottes Verheißungen sich berufen können. Stattdessen schlug er Gott einen Handel vor. Er kämpfte um Gottes Hilfe, statt in Gott zu ruhen, und bezahlte einen furchtbaren Preis. Jephtha kannte nicht den Gott, der sagte: Denn ich weiß ja die Gedanken, die ich über euch denke, Gedanken des Friedens und nicht zum Unglück, um euch Ausgang und Hoffnung zu gewähren. Jesaja 29, Vers 11. Hinter allem steht die große Unwissenheit um Gottes Wort. Jephtha eiferte für Gott. Doch Eifer ohne Wahrheit ist gefährlich. Doch Eifer ohne Wahrheit ist gefährlich. Das sollten auch wir als Warnung sehen und unsere Schlüsse daraus ziehen. Man kann nur dann richtig über Gott denken, wenn man ein biblisch begründetes Wissen von Gott hat. Solange wir nicht Gott in Wahrheit kennen, können wir nicht in Wahrheit leben. Gott schenkt aus seiner großen Liebe für sein Volk den Sieg über Ammon. Jephthas Gelübde hatte keinen Einfluss darauf. Gott half trotz, nicht etwa wegen Jephthas Gelübde. Als er sich nach dem Sieg seinem Hause näherte, kam ihm seine Tochter voller Freude entgegen. Sie war sein einziges Kind. Das Bemerkenswerte war, für sie war das Gelübde ihres Vaters bindend. Sie bat nur um 2 Monate Aufschub. So fürchterlich Jephthas Tun war, gibt es doch einen positiven Aspekt darin. Jephtha legte ein Gelübde ab, das er sehr ernst nahm, trotz der schlimmen Folgen für ihn selbst. Es ist aber so leicht, ihn zu kritisieren. Aber machen wir nicht auch oft Gott Versprechungen, allerdings ohne sie dann einzuhalten? Haben wir das nicht auch schon erlebt, dass wir vielleicht durch einen Bibeltext, eine Predigt angesprochen wurden und sagten, Herr, ich möchte dir dies oder das tun? Dabei blieb es dann. Es blieb bei einer billigen Gefühlsregung ohne Auswirkung auf unser Leben. Tragisch an Jephthas Gelübde war, dass er glaubte, es nicht zurücknehmen zu können. Und doch hätte er eine biblische Lösung finden können, ohne seine Tochter töten zu müssen. Gott hatte dazu im 3. Mose 27 ganz klare Anweisungen gegeben. Dort heißt es, dass nach einem Gelübde das Leben eines Menschen durch Zahlung einer bestimmten Geldsumme eingelöst werden kann. Hätte Jephtha das getan, so wäre seine Tochter durch eine Geldsumme gerettet gewesen. Wir sehen, welch schreckliche Folgen Unkenntnis des Wortes Gottes haben kann. Unsere eigene Unwissenheit mag nicht solch tragische Konsequenzen haben, doch dass sie Folgen haben wird, ist sicher. Die traurige Geschichte eines Jephtha zeigt uns, wie gefährlich geistliche Unwissenheit ist. Trotz allem wird Jephtha im Hebräer 11, Vers 32 als Glaubensheld aufgezählt. Gott schenke uns das Verlangen, sein Wort zu studieren, damit wir Gottes Willen für uns persönlich kennenlernen und ihn auch tun. Amen. Amen.